Powerful Voices, der Podcast.
Hallo beim Powerful Voices Podcast. Ich bin's, Tina Gentner. Und wir fragen, wie habt ihr es geschafft? Ja, die Frage stellen wir all unseren Gästen hier im Podcast. Und alle Gäste haben ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen, wie sie da hingekommen sind, wo sie heute sind. Und heute freue ich mich auf und über Desmond Green.
Powerful Voices, der Podcast. Unser Gast heute.
Er war Teil der deutschen Basketballnationalmannschaft, hat in Leverkusen gespielt, in Berlin, Bamberg, war in Griechenland, hat für den FC Bayern gespielt und ist jetzt beim FC Bayern Co-Trainer oder Assistenztrainer der Basketball-Bundesliga-Mannschaft. Desmond, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich.
Hi, grüß dich, Tina.
Wir haben schon eine Gemeinsamkeit, Desmond, unsere Namen sind nicht ganz einfach. Ich heiße manchmal Tina, ich heiße manchmal Eva. Bei dir musste ich auch erst fragen, wie ist das jetzt? Bist du Desmond? Bist du Demon? Gib uns noch einen kurzen Vorschlag. Wie sollen wir dich nennen oder was hat es mit den Namen auf sich?
Naja, nennen könnt ihr mich auf jeden Fall Deman. Das ist mein Geburtsname, so hat meine Mutter mich getauft. Der Name Desmond hat eine lange Vergangenheit damals. Da muss ich auch erwähnen, weil du vergessen hast, dass ich auch in Würzburg gespielt habe. Also möchte ich jetzt auch nochmal die Würzburger auch erwähnen, dass ich da 5 Jahre sogar gespielt habe. Das war meine erste Station. Und da bin ich damals mit Dirk Nowitzki zusammengekommen in einem Camp. Und der hat mich in diesem Camp Desmond getauft, was im Endeffekt dann nur unter uns gewesen ist, unter den Camp-Teilnehmern. Und irgendwann haben wir ein Fernsehspiel gehabt, Würzburg gegen Leverkusen. Und dann kam der Hallensprecher, weil wir noch andere Spieler hatten mit einem komischen Namen oder schwierigen Namen, wie Olumide Oyedeji zum Beispiel. Und dann kam der Hallensprecher zu einem Spieler von uns, um einfach nochmal sicher zu gehen, dass er die Namen richtig ausspricht. Und bei mir stand auf dem Zettel Deman Green. Und damals hat der Marvin gesagt, nee, das ist nicht Deman, das ist Desmond. Also hat der Hallensprecher halt dann während diesem Fernsehspiel mich immer Desmond genannt. Also es war ein Fernsehspiel, also ging halt dann dieses Wort Desmond oder der Name Desmond dann auch ins Öffentliche. Und es war sogar so extrem, dass meine Oma damals beim DSF angerufen hat, deutsches Sportfernsehen war das damals, und hat sich beschwert und hat gesagt, dass der Name ist nicht Desmond, sondern da heißt Deman.
Vielleicht wechsle ich dann jetzt doch zu Deman, nicht, dass die Oma oder die Mama oder irgendwer nachher bei mir anruft und sagt, Leute, so war das nicht geplant. Wir hatten ihn als Deman benannt.
Keine Sorge, wird keiner anrufen.
Wir haben bisher starke Stimmen aus der Schauspielerei hier gehabt im Podcast. Kunst, Politik, du bist jetzt unser erster Profisportler. Und darüber freue ich mich sehr. Lass uns doch gleich mal voll in deinen Alltag eintauchen. Wir lassen jetzt mal Corona außen vor. Sag uns doch trotzdem mal, wie sieht der typische Tag eines Bundesliga-Basketball-Coaches aus? Bist du jeden Tag in der Halle? Hast du jeden Tag Sporthosen an?
Kann ich ganz einfach erklären. Selbst mit Corona, jetzt zum Glück, können wir unseren Job zu 100% weiterführen. Das Einzige, was halt momentan einfach fehlt, ist, dass wir vor Zuschauern halt spielen. Also das fehlt nach wie vor. Der Tagesablauf besteht darin, klar, früh ist ein Kaffee, manchmal auch mehrere, weil oft sind es lange Tage. Sporthosen zum Thema habe ich im Endeffekt, glaube ich, 24 Stunden an. nur zum Spiel ziehe ich dann sogar einen Anzug an, aber ansonsten bin ich echt nur in Sporthosen unterwegs. In der Halle sind wir auch jeden Tag, wir haben jeden Tag Training. Mal intensiver, mal weniger intensiv, je nachdem, wie der Spielplan auch ist. Zum Beispiel heute ist sehr entspannt, sehr regeneratives Training.
Was heißt ein regeneratives Training?
Viel Stretchen, also es wird im Endeffekt die Muskulatur ein bisschen gedehnt und dann auf dem Spielfeld geht es im Endeffekt nur um taktische Besprechungen. Also da wird nicht viel gelaufen, sondern wird einfach nur der nächste Gegner vorbereitet für morgen. Und dann sagen wir halt, pass auf, Spieler, du musst dich dahin bewegen, du musst dich da, der Gegner macht das, der macht dies. Also ich glaube, da wird kein einziger Schweißtropfen fließen heute.
Vielleicht hier im Podcast schon.
Vielleicht, kommt auf die Fragen an. Aber ansonsten, die Aufgabe eines Assistenztrainers, wenn wir nicht im Training sind, bin ich vielleicht 6, 7, 8 Stunden am Tag am Laptop. Weil wir halt die Mannschaften analysieren müssen, die gegnerischen Spieler analysieren müssen, Statistiken aufmalen. Also man muss so ein ganzes Paket zusammenfügen und es den Spielern zeigen, damit wir die halt optimal auf das nächste Spiel vorbereiten können.
Das heißt aber ganz konkret, du sitzt da, schaust dir die Spiele der nächsten gegnerischen Mannschaft an, schreibst dir raus, hier vielleicht Schwachstelle, und dann kriegt eure Mannschaft von dir, ich sage jetzt mal ganz plakativ, einen dicken Ordner, Papier aufgemalt, und da steht dann drin,
absolut, so gehen wir's an. Genau so geht das. Also das teilt man so ein bisschen in zwei auf, also die Reihenfolge ist gleich. Ich schaue mir 2 bis 3 Spiele an von dem letzten Gegner und dann mache ich meine Analyse, Statistiken. Dann gibt es einmal so diesen Trainerblock, also was für uns als Trainer wichtig ist, um auf die Gegner vorzubereiten, und dann natürlich auch diesen Spielerblock, also was geben wir den Spielern an Informationen mit, die kriegen das auf Papier, beziehungsweise sind wir da sehr, sehr umweltschonend, die kriegen das aufs Handy geschickt per PDF-Datei. Und das Ganze auch noch auf Video. Also wir schicken denen auch Video zu, wir schauen auch dann Video in so einem Mannschaftsmeeting, und dann ist das Spiel vorbei, und dann je nachdem bereitet man dann auch das Spiel, was man gespielt hat, unsere eigenen Sachen so ein bisschen vor, um den eigenen Spielern auch ein bisschen zu zeigen, ey, das hast du gut gemacht, das hast du weniger gut gemacht, das musst du besser machen, und dann warte schon das nächste Spiel. Also das ist ein Kreislauf, der kein Ende nimmt, erst wenn die Saison vorbei ist. Und als Assistenztrainer muss man echt sagen, ist es ein, sagen wir mal, 12, 13 Stunden Job am Tag. Eigentlich ist es fast ein 24 Stunden Job, weil selbst wenn ich ins Bett gehe und schlafen gehe und wenn ich 7, 8 Stunden schlafe, träume ich sogar
rattert
dann schon.
Das noch,
dann rattert das weiter und man träumt dann schon von allem Möglichen. Also im Endeffekt ist es fast echt ein 24 Stunden Job.
Jetzt heißt unser Podcast Powerful Voices. Jetzt erstmal ganz wortwörtlich, braucht man als Trainer eine Powerful Voice? Musst du viel brüllen?
Als Assistenztrainer muss man viel brüllen, aber die Assistenztrainer brüllen mehr in die positive Richtung.
Lobbrüllen.
Lobbrüllen, gerade im Spiel, damit einfach unsere Spieler auf dem Spielfeld die Informationen mitbekommen. Der Haupttrainer brüllt auch viel, aber das geht dann oft mal ein bisschen in die negative Richtung, wo Spieler angebrüllt werden, weil sie halt einfach, die Fehler müssen halt dann auch aufgemalt werden auf eine gewisse Art und Weise.
Also das klingt ja eigentlich schon mal, finde ich, ganz schön, wenn man als Assistenztrainer eher für das Lob und das Positive anfeuern zuständig ist.
Ja, das ist so. Man muss es so vorstellen, der Head Coach ist der böse Bulle und die Assistant Coaches sind die guten Bullen.
Also ihr hört die Stimme des guten Bullen, Zitat.
Bulle ist vielleicht strafbar, ne? Ist ein guter Polizist.
Wobei guter Bulle klingt eigentlich auch ganz, ganz sympathisch. Ihr hört die Stimme von Desmond Green bei uns im Podcast. Und wie es überhaupt losging bei ihm mit der Liebe zum Basketball, darüber sprechen wir jetzt.
Powerful Voices. Da komme ich her.
Da komme ich her. Da habe ich mir jetzt einfach nur aufgeschrieben, 1979 Texas. Wie lange warst du in Texas?
Das muss ungefähr ein Jahr gewesen sein. Dann wurde mein Vater in Aschaffenburg stationiert. Da war ein Soldat.
Dein Vater war Amerikaner oder ist Amerikaner?
Er ist Amerikaner, meine Mutter Deutsche. Und seit meinem ersten Lebensjahr bin ich dann in Aschaffenburg gewesen.
Und was warst du so für ein Junge? Schon früh immer Lust auf Sport gehabt? Ein hibbliger, zappliger? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie war Deman damals noch, da gab es ja Desmond noch nicht.
Da gab es Desmond noch nicht, genau. Müsste ich jetzt meine Mutter nochmal genau fragen. Also sportlich auf jeden Fall. Also ich kann mich da so ein bisschen an Kindergartenzeiten erinnern, dass ich da auch schon immer der Schnellste war. Und also wenn es um Fangenspielen geht oder so, mich keiner bekommen hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals Fußball spielen wollte. Aber das dann ja auf eine gewisse Art und Weise nicht möglich war, weil meine Mutter selbsterziehend und beruflich auch nicht nur einen Beruf hatte, sondern ein paar mehr. Und ja, dann brauche ich halt Fußballschuhe und Kosten. Und war dann irgendwie, hat es nicht so hingehauen, Fußball. Und dann hat meine Mutter gesagt, komm, gehst du zum Leichtathletik, weil sie auch selber Leichtathletik gemacht hat. Und dann bin ich mit 6 Jahren zur Leichtathletik gegangen und war dann mein sportlicher Beginn auch sehr erfolgreich und habe dann damals einen Traum entwickelt. Das war so die Zeit auch Carl Lewis, der ein sehr erfolgreicher Leichtathlet war, viele Goldmedaillen im Weitsprung und 100 Meter. Und das war so mein Traum, mein Vorbild, mein Ziel. Okay, ich möchte bei Olympia Goldmedaille gewinnen im Weitsprung und 100 Meter. Ich bin allen davon gelaufen und allen davon gesprungen. Und das war wirklich eine richtig gute Entwicklung, die dann irgendwann mal zu einem Ende gekommen ist, ja.
Ja, dann muss es ja irgendwie vom Weitsprung zum Sprung auf den Basketballcourt gekommen sein. Das war relativ spät eigentlich, oder? Für jemanden, der dann noch Profi-Basketballer wird. Stimmt es, dass du erst mit 15 zum Basketball gewechselt bist, hast, wurdest?
Bin mit 15 dann gewechselt. Ich habe davor ein bisschen Basketball gespielt, weil in der Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, da gab es halt einen Basketballkorb. Dann hat man halt einfach mit Freunden so Basketball gespielt und natürlich auch so ein bisschen im Fernsehen Michael Jordan damals alles so gesehen und man hat versucht, Sachen nachzumachen. Aber da war Basketball für mich so, ey, es macht Spaß, es macht Bock. Und wir haben dann in der Hauptschule eine recht gute Schulmannschaft gehabt im Basketball. Und dann kam halt ein Trainer aus Aschaffenburg so auf mich zu und mich hat gefragt, ey, möchtest du nicht Basketball spielen und so, du machst es gut. Und dann habe ich da mal bei so einem Training mitgemacht und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und das war zu einer Zeit auch, wo mein Leichtathletiktrainer wollte einen Mehrkämpfer aus mir machen, also ein typischer Zehnkämpfer, weil er gesagt hat, pass auf, du bist nicht nur im Sprinten und im Weitsprung gut, sondern Hochsprung und alles Mögliche, was dazugehört. Na, 1000 Meter war ich eine Katastrophe. Das habe ich gehasst. Aber mir hat es nicht gefallen. Und wenn ich dann auch so gesehen habe, was für Disziplinen dann noch auf einen zukommen, ne, beim Zehnkampf, dann sind so die Wege ein bisschen auseinandergegangen. Und zu dem Zeitpunkt kam halt Basketball. Und ein Trainer, der großes Interesse gezeigt hat, da Basketball mich zu pushen. Und dann habe ich das beendet und bin zum Basketball übergegangen. Und dann gab es zwei Spieler aus Aschaffenburg, die nach Würzburg gegangen sind. Und dann bin ich auch irgendwann mal dahin, habe die Möglichkeit gehabt auf ein Probetraining. Dann hieß es, ey, ob ich nicht Lust hätte, nach Würzburg zu kommen. Und das war damals zweite Bundesliga.
Und wie alt warst du dann da?
Ich bin gewechselt, 1997 bin ich nach Würzburg gewechselt. Also ich weiß, dass ich meinen 18. Geburtstag in Würzburg gefeiert habe. Also ich war noch keine 18, da bin ich nach Würzburg gewechselt. Habe auch meine Ausbildung, die ich in Aschaffenburg damals auch hatte, weil ich meine, für mich war nicht klar, dass ich irgendwie ein Sportler werde. Für mich war okay.
Du hast, glaube ich, eine Lehre angefangen, oder?
Lehre angefangen als Industriemechaniker. Wobei auch, als ich jetzt zu einem Profiverein gewechselt bin, die zweite Liga waren, war das für mich immer noch so, okay, ich mache meine Ausbildung erstmal zu Ende, weil für mich war das immer noch nicht in den Sternen dann so, okay, ich werde Basketballprofi. Ich wusste, okay, ich bin da, weil ich schon irgendwie was kann. Aber wo der Weg wirklich hinführt, das war mir noch nicht so bewusst. Und dann bin ich halt nach Würzburg gegangen.
Und du hast dann die Ausbildung auch fertig gemacht, oder?
Ich habe die Ausbildung fertig gemacht, mit Ach und Krach bestanden.
Meine beiden letzten Gäste haben ein bisschen erzählt, wie es ihnen so als Teenager ergangen ist. Wasim, der mit Bart, dunkler Hautfarbe in der Nähe von München aufgewachsen ist, hat gesagt, ich war der Einzige, der irgendwie anders aussah als die bayerischen Kumpels außenrum, obwohl ich ja auch aus einem Vorort von München komme. Und da gab es ganz schön Schlägereien. Und Benita Sarah Bailey in der letzten Ausgabe hat auch erzählt, ich sah anders aus als die anderen. Wie war denn das bei dir als Teenager in Aschaffenburg? Aschaffenburg ist ja doch eine größere Stadt.
Nee, also ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl gehabt, irgendwie anders zu sein, weil Aschaffenburg eigentlich damals eine Hochburg von US-Kasernen gewesen ist. Und ich bin mittendrin aufgewachsen. Ne? Also der damals ja auch, als meine Mutter mit dem Soldaten verheiratet war, auch bis zu meinem dritten, vierten Lebensjahr ja auch in den Kasernen gewohnt. Ja, diese amerikanischen Kasernenwohnungen. Also so bin ich aufgewachsen. Es waren sehr, sehr viele Amerikaner, sehr, sehr viele Dunkelhäutige, sehr, sehr viele Mischlinge. Manche nennen das Wort negativ oder sehen es negativ, aber ich bin mit dem Wort aufgewachsen. Also ich sehe mich als Mischling oder Mixed oder Colored. Es war normal. Also das ist so, also von daher ganz und gar nicht da die Situation gehabt, anders auszusehen. Ich bin auf eine ganz normale Grundschule, ganz normale Hauptschule gegangen, wo viele Türken, Albaner, Italiener, Schwarze, Mischlinge, also Multikulti-Schule, wo das wirklich auch gar nicht zustande gekommen ist, dass man vielleicht das Gefühl hat, ich bin der Einzige hier und die schauen mich alles an. Also es ist bei mir in Aschaffenburg ganz und gar nicht vorgekommen.
Dann hüpfen wir von Aschaffenburg nach Würzburg, was ich schändlicherweise am Anfang in der Aufzählung vergessen habe, sozusagen dein Start in die Profikarriere. Du hast gesagt, zum 18. Geburtstag war der Wechsel nach Würzburg. Jetzt stelle ich mir vor, mit 18 hat man nicht dann gleich die erste eigene Wohnung. Und ich habe auch irgendwo gelesen, du hättest bei Dirk Nowitzkis Oma gewohnt.
Mit Dirk Nowitzki ist es zustande gekommen, als ich nach Würzburg gewechselt bin, hat er für Würzburg die zweite Liga gespielt. Und damals gab es auch noch Robert Garrett und wir waren so relativ schnell, als ich gekommen bin, sehr gute Freunde. Und als ich dann von Aschaffenburg nach Würzburg gegangen bin, habe ich natürlich eine Wohnung gebraucht oder wo ich unterkomme. Und da haben die Eltern von Dirk Nowitzki, waren die allerersten, die sich voll und ganz um mich gekümmert haben. Also die haben mir auch geholfen, eine neue Ausbildungsstelle zu finden. Damals, als ich die gewechselt habe und die haben dann gesagt, ey, bei der Oma ist noch nebendran eine Wohnung frei, die vermietet die. Also nicht bei der Oma direkt, sondern da gab es dann so eine 1,5-Zimmer-Wohnung und habe die auch dann auch selber von meinem Ausbildungsgehalt, was ich da bekommen habe, auch finanziert. Ich glaube, ein halbes Jahr war es ungefähr gemerkt. Da geht schon doch ein bisschen zu viel von meinem Ausbildungsgehalt weg in diese Wohnung. Und dann gab es damals so eine Art Basketballinternat in Würzburg auch. Und dann bin ich dorthin gewechselt. Also war auch ein Zimmer. Und es war jetzt nicht so damals, wie es heute ist, dass junge Spieler, die kommen, dann auch irgendwie eine Unterkunft bezahlt bekommen. Also das musste ich damals wirklich selber dann aus meiner eigenen Tasche dann auch bezahlen.
Wie hast du das denn dann zeitlich gemacht? Also du hast deine Ausbildung weitergemacht, hast dann aber auch in der zweiten Bundesliga gespielt. Wie muss man sich so einen Tag vorstellen?
Der Tagesablauf für mich war schon sehr hart in der Ausbildung. Also mein Wecker hat geklingelt irgendwann so gegen 5. Dann halt mit Bus und Bahn zur Firma gefahren bis 16 Uhr. Dann halt schnell, je nachdem wie viel Uhr das Training war, entweder konnte ich nochmal nach Hause oder bin halt dann direkt in die Halle gefahren zum Training. Und ich habe ja auch damals, was man auch heutzutage auch macht, für noch eine andere Mannschaft gespielt, die in der Nähe von Bamberg war, Rattelsdorf. Und dort konnte ich dann Spielpraxis sammeln. Das heißt, zweimal die Woche musste ich halt dann nach meiner Ausbildung, die im 4 fertig war, habe ich dann mein Führerchen auch gehabt, mit dem Auto dann nach Bamberg fahren, beziehungsweise Rattelsdorf, dorthin fahren, um mit denen zu trainieren. Und Training war ja immer relativ spät, also gegen 8 Uhr. Und dann ist das Training vorbei, gegen 10, wieder 1,5 Stunden zurück nach Hause. Was essen, 12, 1 Uhr eingeschlafen und dann klingelt der Wecker wieder um 5 Uhr, damit ich meine Ausbildung machen kann. Also mein Tagesprogramm war extrem busy, anstrengend, so dass ich auch dann, ja, gebe ich jetzt offen und ehrlich mal zu, hin und wieder auch mal blau machen musste, um einfach mal auszuschlafen. Also gab es mal den einen oder anderen Tag, wo ich angerufen habe, ich habe Bauchschmerzen aufgelegt und habe dann einfach bis 12 Uhr mal geschlafen. Gab es auch mal, ja.
Jetzt hören uns ja vielleicht doch einige zu, die sagen, also so Karriere als Profisportler, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Jetzt höre ich schon raus, also was man mitbringen muss, ist auf jeden Fall doch ganz schön Durchhaltevermögen, bis es, oder vielleicht gar nicht bis es läuft, sondern wahrscheinlich immer. Was würdest du sonst noch sagen? Was war für dich damals schon wichtig oder was muss man mitbringen, dass es vielleicht klappen kann?
Ich glaube, das Hauptding, was mich angetrieben hat, ist, glaube ich, insgesamt der Ehrgeiz. Also ich glaube, das ist was ich schon früh, sehr, sehr früh hatte. Ganz egal, ne? Also Kartenspielen, Mensch, ärgere dich nicht spielen, ich habe es immer gehasst zu verlieren. Und Disziplin gehört auch dazu, aber Disziplin hat man in dem Alter noch nicht. Also ich glaube, ich konnte mit 15 noch nicht mal Disziplin buchstabieren. Das kommt dann auch irgendwann mal später. Aber je früher man das schon hat oder man das lernt oder beigebracht bekommt, mit was Disziplin angeht, desto besser ist es.
Ich habe einen Satz von einem Trainer von dir, glaube ich, Heimo Förster, gefunden, der sagt, am verrücktesten war, wenn ich den Spielern 2 Tage freigegeben habe und damals vielleicht noch Demann am nächsten Morgen plötzlich wieder in der Halle stand.
Ja, freie Tage waren nichts für mich. Vielleicht habe ich auch da viel von Dirk Nowitzki mitbekommen in meiner Würzburg-Zeit und von seinem Trainer, von seinem Mentor Holger Geschwindner. der auch immer gesagt hat, pass auf, du kannst frei machen, wenn du mit dem Basketball fertig bist. Ja, also man kann immer was machen. Klar war ich dann nach dem Spiel nicht in der Halle und habe ein Ober-Power-Training gemacht oder mich ausgepowert. Damals gab es auch noch nicht so die Zeit mit Playstation und auch Handy, weil heutzutage kannst du ja den ganzen Tag am Handy sitzen und findest immer eine Beschäftigung. Ich meine, mein Hobby war Musik. Ich habe meine Plattenteller und Platten gehabt, wo ich als Ausgleich viel Musik so zu Hause selber für mich aufgelegt habe. Aber das konnte ich ja auch nicht früh so um 9 oder um 10 machen, weil dann wäre mein Vermieter hochgekommen und hätte mir einen auf den Deckel gegeben. Also habe ich diese Vormittage dann genutzt, wenn wir frei hatten, und habe halt einfach auch trainiert. Und wir haben recht viel gefeiert, auch in Leverkusen als Mannschaft und mit meinen Mannschaftskollegen. Und das ist auch ein Motto von Nowitzki und von seinem Mentor Geschwindner. Wer feiern kann, kann auch trainieren. Wenn ich halt mal so, ich sage jetzt mal, 1-2 Bier in meinem System hatte, war für mich wichtig, das am nächsten Tag schon irgendwie rauszuschwitzen.
So, Desmond, jetzt kommt was, dafür kann ich nichts. Weil jetzt kommen die Fragen, die nicht von mir sind, sondern von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, die uns auf Instagram und Facebook folgen. Also für euch der Hinweis, wenn ihr auch Lust habt, sozusagen bei einer Folge aktiv mit dabei zu sein, dann folgt uns auf Instagram, dann seht ihr, wer als nächstes zu Besuch ist und könnt uns Fragen schicken.
Powerful Voices. Eure Fragen.
Eure Fragen. Ich beginne. Ich weiß nicht genau, ob er heißt Quio88 oder Quio88, der wissen will, wie du rückwirkend über deine Zeit als Spieler bei den Bayer Giants Leverkusen nachdenkst.
Sehr, sehr gute Zeit. Ich bin 3 Jahre dort gewesen und das war so der erste Sprung nach Würzburg zu einem Traditionsverein, die ja damals Rekordmeister sind und viele Meisterschaften gewonnen haben. Ich mich sehr, sehr gut als Spieler dort entwickelt habe. Und das zweite Jahr war dann so für mich, wo ich dann wirklich explodieren konnte und ich dann auch als deutscher Spieler über 20 Punkte im Schnitt gemacht habe, was vor mir lange keiner gemacht hat. Also ich glaube, vor vielen Jahren damals Mike Jekyll, glaube ich. Und nach mir noch keiner. Also kein deutscher Spieler, muss man sagen, über 20 Punkte im Schnitt. Also da erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Und auch Leverkusen-Zeit habe ich meine jetzige Frau auch kennengelernt. Also das verbinde ich ja natürlich auch damit, in Köln gelebt zu haben. Und meine jetzige Frau und Mutter von meinen beiden Kindern, die ich dort auch dann kennengelernt habe.
Dann will Lux, 9 Jahre alt, wissen, was war dein höchster Sieg? Vielleicht kriegen wir dich doch noch zum Schwitzen. Jetzt musst du nachdenken.
Das war Jugend, damals noch in Aschaffenburg. Und da haben wir 147-6 gewonnen.
Oh, und die andere Mannschaft, jemals wieder von ihr gehört?
Das weiß ich noch. 147, ich weiß nicht, gegen wen das war, aber 147-6 haben wir gewonnen damals.
Dann, vielleicht kannst du es uns ganz kurz sagen, will Lux auch noch wissen, wie ist ein Training aufgebaut?
Es ist unterschiedlich, also jeder Trainer baut das unterschiedlich auf, aber jetzt, wenn ich es von uns berichte, wir haben einen Athletiktrainer, der macht am Anfang so ein bisschen diesen athletischen Bereich, dieses Warm-up mit Stretching, gewisse Bewegungen. Also der bereitet die Spieler dann auf das Mannschaftstraining vor. Und unser Trainer spielt sehr, sehr gerne viel 5 gegen 5. Also der ist nicht so ein Trainer, der viele Übungen noch zusätzlich einbaut. Also ist unser Training so aufgebaut, aufwärmen durch den Athletiktrainer, 1-2 kleine Übungen und dann geht es relativ schnell ins Spielerische über.
Der Fabian ist schon ein bisschen älter, der ist 35. Der will wissen, auf was hast du verzichtet in deinem Leben?
Ich habe in meiner jungen Zeit viel auf Urlaub verzichtet. 19, bis ich meine Frau kennengelernt habe, 25, also 6 Jahre, wo nach dem Saisonende eigentlich jeder immer irgendwo in Urlaub fliegt, habe ich das über 6-7 Jahre nie getan. Weil ich für mich so eine Woche zu Hause Pause gemacht habe, meine Freunde besucht habe und ich dann wieder angefangen habe zu trainieren, um mich fit zu halten für die Vorbereitung. Also ich habe viele Jahre...
3 Tage waren nicht dein Ding.
Nee, war nicht so mein Ding. Also ich habe viele Jahre so auf Urlaub verzichtet und generell jetzt so in den letzten Jahren oder als ich dann Familienvater geworden bin, musste ich natürlich jobbedingt viel auf Familie Zeit mit den Kindern natürlich auch beruflich verzichten.
Passt vielleicht die nächste Frage gleich ganz gut dazu. Würdest du denn deinen Kindern ein Leben im deutschen Profibasketball empfehlen?
Ja, ich meine, ich bin ja jetzt in dieser Situation auch gerade. Beide meine Kinder, mein Sohn wird dieser 15, meine Tochter wird 13. Als mein Sohn konnte ich auch schon mit 4, 5, 6 Jahren sehen, der ist feilschnell, also der muss sportlich irgendwas machen, ganz klar. Und für mich war immer klar, ich werde ihn nie zum Basketball tun, nie. Nicht aus dem Grund, weil ich nicht denke, dass er es kann, sondern ich wollte einfach diesen vielleicht unbewussten Druck, den er sich vielleicht selber setzt, weil ich gespielt habe, der vielleicht von außen kommen kann, ey, dein Vater hat ja gespielt, deswegen, das wollte ich nicht. Oder auch, dass nicht der Druck von mir kommt, ne? Weil als Papa, dann sagt man immer was irgendwie, ne?
Und Papa, Schrägstrich Coach.
Genau, und das ist so, wo ich gesagt habe, nee, also habe ich ihn versucht, zum Fußball zu tun, war auch alles schön und gut, aber irgendwann wollte er doch Basketball spielen und habe ich halt nicht Nein gesagt. Mal schauen, wo seine Reise hingeht. Also wenn es nach mir gehen würde, wäre er jetzt irgendwo Fußballspieler.
Aber so ist es halt. Es geht nicht immer nach dem, was Mama und Papa wollen.
Eben, genau.
Ich habe noch eine Frage, die nehme ich aber gerne in einen späteren Teil der Sendung mit. Aber ich will sie jetzt schon mal nennen. Mr. Goodlife will wissen, ob du auch mal Chefcoach werden willst. Und nachher reden wir bestimmt noch ein bisschen über deine aktuelle Tätigkeit. Also die werde ich nicht vergessen, die nehme ich mit, die Frage. Jetzt müssen wir noch über was ganz Hartes sprechen. Und zwar, ich habe mal was nachgeguckt. Der durchschnittsdeutsche Mann ist 1,80,3 Meter groß. Der Durchschnittsamerikaner ist 1,76,9 groß und die allergrößten im Schnitt sind die Niederländer mit 1,83,5. Die steckst du jetzt alle in die Tasche. Du bist, glaube ich, 1,85.
Ich steck die in die Tasche.
Aber ansonsten hast du doch wahrscheinlich dein Leben lang den Satz zu hören bekommen, ist der nicht ein bisschen klein für Basketball? Ich habe nachgeschaut, ich glaube, Dirk Nowitzki ist ja fast 30 Zentimeter größer als du.
Ich gehöre natürlich zu den kleineren mit 1,85, aber es gibt Spieler auch in der NBA, der sehr erfolgreich war mit 1,60, der sehr, sehr erfolgreich war, auch einer mit 1,70. Aber für die Position, die ich gespielt habe, war meine Körpergröße optimal oder ideal. Und oder viele, die mich auch dann gesehen haben, haben zwar gesagt, okay, er ist nur 1,85, aber er spielt groß. Also da hat natürlich meine Athletik und meine Sprungkraft mir sehr dabei geholfen und auch, ich würde sagen, meine körperliche Statur. Ne? Also ich bin 1,85, aber irgendwie wirklich vielleicht wie 1,95.
Ihr hört Powerful Voices heute mit Demond Green oder Desmond Green. Wir dürfen abwechseln, wie wir wollen, so mache ich es jetzt einfach mal. Und jetzt würde ich gern mit dir noch ein bisschen über die Zeit als Profispieler reden. Und zwar als Basketballspieler ist man ja jetzt nicht unbedingt 10 Jahre in einem Ort. Ihr wechselt relativ oft die Vereine. Wie macht man das denn dann? Wie findet man denn dann wieder Anschluss am nächsten Ort? Oder bleibt man sowieso so ein bisschen in seiner Basketballerblase dann?
Ja, das hast du gut gesagt. Ich meine, es ist dann so eine Basketballblase. Klar ist der Anfang immer so ein bisschen neue Umgebung, neue Wohnung, neue Mannschaftskollegen. Aber das geht eigentlich sehr, sehr schnell. Ne? Also, obwohl man neue Mannschaftskollegen sind, kennst du die ja, weil du zum größten Teil gegen die ja irgendwie auch gespielt hast. Das Schwierigste ist, glaube ich, die erste Station gewesen, weg von der Mama, weg von der richtigen Heimat.
Hat man denn überhaupt noch so ein Leben außerhalb von Training, Court, Spiele? Gibt's da noch was?
Unser Spielplan ist sehr, sehr extrem und sehr viel. Also wir spielen Bundesliga, wir spielen Euroleague und wir sind auch noch im deutschen Pokal auch noch drin, also in drei Wettbewerben. Während andere Teams in der Bundesliga, die ja auch professionell sind und auch Profis sind, die spielen einmal die Woche. Wir spielen drei, manchmal viermal die Woche. Selbst wenn die Spieler mal Lust hätten, in eine Bar mal zu gehen, um mal vielleicht einen Wein zu trinken oder nur mal ein Bier, sind die selbst irgendwie schon zu kaputt, ne, irgendwie, weil man ist ständig unterwegs, man ist nur am Reisen. kommt dann so dieses professionelle Verhalten natürlich auch raus und sagen, das macht ja keinen Sinn, weil ich muss morgen früh eh wieder raus und dann gehen die lieber nach Hause auf die Couch und entspannen. Während die anderen Profis, die nur einmal die Woche spielen, eine ganz andere Zeit haben. Also die spielen jetzt, sagen wir mal, Samstag oder Sonntag, dann ist in der Regel Montag frei. Dann haben die Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Vorbereitung bis zum nächsten Spiel. Also die haben ein ganz anderes Leben, dass die dann mal an einem Montag ins Kino gehen können oder dann Dienstagabend mal in ein Restaurant noch was essen oder mit Freunden treffen. Das ist ganz anders. Also man kann das schon als Profi, definitiv. Ja, man kann seinen Sport nachgehen, aber die Freizeitgestaltung und sein Leben drumherum liegt natürlich daran, für welchen Verein du spielst und welche Wettbewerbe du spielst.
So, jetzt habe ich es vorher schon gesagt, ich würde dich total gern noch zum Schwitzen bringen, wenn du schon sagst, du hast heute außergewöhnlicherweise mal einen entspannteren Tag. Wir haben eine Rubrik, die heißt Ich in 100. Das heißt, du hast jetzt 100 Sekunden Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten oder Sätze zu vervollständigen. Bist du denn bereit?
Wir werden sehen.
Du kannst nichts anderes sagen als ja.
Okay.
Powerful Voices. Ich in 100.
Ich in 100. Wir schauen jetzt mal, wie viele Fragen du beantworten oder Sätze du vervollständigen kannst. Ich sage einfach 3, 2, 1, die Zeit läuft. Meine Freunde würden sagen, typisch Desmond ist?
Geduldig.
Folgenden Sport kann ich überhaupt nicht.
Golf.
Bier bei Freunden daheim oder lieber einen Drink in der Bar?
Bier bei Freunden daheim.
Was man von mir überhaupt nicht erwartet, ist?
Dass ich ungeduldig bin.
Daran merke ich, dass doch noch irgendwie was Amerikanisches in mir steckt.
Mein Frühstück.
Das sieht wie aus?
Pancakes, French Toast.
Wenn ich down bin, bringt mich Folgendes wieder hoch.
Das Lachen meiner Kinder.
Das ist jetzt peinlich, aber ich mag furchtbar gerne.
Das ist peinlich, aber ich mag furchtbar gerne. Das ist peinlich, aber ich mag furchtbar gerne. Zeichentrickfilme.
Was ich an Leuten überhaupt nicht leiden kann?
Was ich an was? Nochmal?
Was ich an Menschen, an Leuten überhaupt nicht leiden kann?
Lästern.
Ein bisschen mehr, ... würde Deutschland gut tun?
Ein bisschen mehr, Deutschland. Da gibt's so viel.
Oh, hast du ein Glück, die Zeit ist rum.
Glück, ja.
Die Zeit ist rum, du musst nicht mehr antworten. Aber eine Frage habe ich noch, die schieße ich immer noch hinterher. Ich frage dich trotzdem auch noch die leichteste und letzte Frage. Die Lösung für alles lautet?
Die Lösung für alles lautet, die positive Mitte zu finden.
Bist du, nee, du siehst nicht aus, als wärst du ins Schwitzen gekommen.
Man sieht meine Achseln nicht.
Dass man hebt die Arme, ich kann mal kontrollieren, aber zum Glück hat er so ein dunkles Sweatshirt an, da kann ich jetzt nicht erkennen, ob wir ihn wirklich zum Schwitzen gebracht haben. Jetzt würde ich gerne in unserem letzten Teil noch ganz kurz drauf kommen. Du bist jetzt Trainer. Es steht ganz kurz und knapp im Internet geschrieben, 2013, 2014 Karriere beendet, Punkt. Überlegt man sich das über Nacht und sagt, oh, ich glaube, jetzt reicht's, jetzt mache ich mal was Neues? Oder ist das so ein Gedanke, der dann langsam kommt und sagt, du, jetzt mal aufhören mit der Profikarriere, was anderes machen?
Das ist ein Gedanke, der kam dann in dieser Saison, wo ich auch aufgehört habe, weil ich dann von meinen Verletzungen, ich habe zwei relativ große Verletzungen in der Karriere gehabt, das sich schon bemerkbar gemacht hat. Also gerade dann auch hier bei Bayern München, wo wir auch europäische Wettbewerbe gespielt haben und das Training eine gewisse Intensität hatten, was ich ohne Probleme noch weiterhin durchziehen konnte. Nur bin ich halt schon frühs aufgewacht mit dem ein oder anderen Wehwehchen. Und das hat dann auch irgendwann mal angefangen, wirklich zu nerven. Da ständig in Behandlung zu sein, ständig irgendwas tun zu müssen, werde ich nicht mehr lange machen können. Und,
wie alt warst du dann da? Jetzt muss ich nochmal rechnen.
Ja, muss ich selber rechnen.
Wir rechnen,
jetzt,
wir rechnen gemeinsam.
34, 35. Wir hatten dann auch gute, junge, talentierte Spieler und ich habe auch damals mit dem Coach auch gesprochen und mit Marco Pesic, wo sein Vater Svetislav Pesic auch hier Trainer war. Und damals hat der Svetislav Pesic gesagt, so wie er mich so sieht, wie ich auch mit den Spielern rede oder generell, ob das nicht irgendwie so ein Weg für mich wäre, so in diese Richtung zu gehen. Dann ein Jahr nach meiner Karriere so am Rande so ein bisschen hospitiert, ein Jahr lang im Nachwuchsbereich bei uns und auch bei der zweiten Mannschaft, um einfach mal so für mich herauszufinden, ob das was ist. Und das hat mich dann so gepackt und dann habe ich dann nach diesem sozusagen Hospitationsjahr dann gesagt, okay, dann versuche ich diesen Weg mal zu gehen als Trainer und bin dann 6 Jahre lang Nachwuchstrainer gewesen.
Es hätte ja auch noch einen Plan B gegeben. Da habe ich auch was gefunden in der Zeitung. Da stand, nach seiner Karriere würde er übrigens gerne als Plattenproduzent oder DJ in der eigenen Bar jobben. Zitat, ich brauche Hip-Hop und R&B. Demons Laden wird dann vermutlich Desmond heißen. Was ist denn aus dem Laden geworden?
Wow, ich habe letztens sogar mit meinem Trainerkollegen mal darüber gesprochen, weil wir so auch auf dieses Thema gekommen sind.
Oh, hättest du dir das auch vorstellen können, zu sagen, okay, Basketball war toll, aber jetzt ganz raus, jetzt mache ich eine Bar auf? Oder du hast ja vorher auch gesagt, dass du auf Musik stehst, gerne auch vielleicht auflegst und Musik machst.
Das war, als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, ich dann einfach auch mal mehr Zeit hatte für mich. Und da habe ich halt dieses Hobby entdeckt, DJ. Und dann habe ich mir halt dann Plattenteller mir zugelegt und Platten gekauft und habe halt dann angefangen, für mich zu Hause aufzulegen. Und so dann immer mehr, hat immer mehr Spaß gemacht. Und dann mit anderen Freunden auch auf so kleinen Hauspartys. Also das war dann echt so, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mit Basketball fertig werde, bin ich ja so 35, so Pi mal Daumen. Also das ist immer so ein Alter. Und ich glaube, das ist noch ein gutes Alter, so um vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre lang noch als DJ rumzureisen. Ne? Bei DJ kannst du ja auch noch, solange die Musik gut aufgelegt wird, und ich wurde auch immer besser. Also es war so richtig so mit Scratchen und alles drum und dran. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben auch Kinder bekommen. Und dann ist natürlich dann der Zeitfaktor natürlich dann auch ein bisschen, hat sich wiederum geändert. Und ich habe dann meine ganzen Plattensachen in Berlin damals dabei gehabt und habe die in Berlin verkauft, meine Plattenteller. Und ich glaube, das waren knapp 2000 Platten. Ich weiß es nicht mehr genau.
Oh, tut da das Herz heute nicht mehr weh?
Oh, es blutet immer noch.
Oh ja, ich sehe es dir an.
Und dann irgendwann mal hier in München zum Geburtstag hat meine Frau und viele Freunde mir dann so ein digitales Teil gekauft und hab dann da so wieder so ein bisschen gemacht und hab jetzt das allererste Mal in der ersten Corona-Lockdown sogar Instagram Live Musik dann gemacht. Und also das ist jetzt immer noch so ein Hobby, was ich da zwischendurch mal zu Hause, wenn ich die Zeit mal habe und kein Spiel analysieren muss, was wahrscheinlich erstmal nach der Saison sein wird, ich bestimmt wieder so ein paar Tage Musik machen werde. Also es ist auf jeden Fall noch drin. Es macht Spaß, aber ich hätte gerne diese Platten und so hätte ich gerne wieder, aber kriege ich nicht mehr.
So, ich habe es nicht vergessen. Ich habe vorher eine Frage aus unserem Blog Fragen von euch nach hinten gezogen. Mr. Goodlife wollte wissen, wie ist das jetzt? Willst du denn auch mal Chefcoach werden?
Also ich bin ja schon mal Chefcoach gewesen bei uns in der Jugend, bei der U19 und auch bei der Pro B. Und als ich damals gesagt habe, dass ich diese Trainerrichtung gehe in diesem Bereich, kann man das ja nicht so halbherzig machen. Also das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und aber ich habe zu mir gesagt, dass ich gerne eine Trainerkarriere genauso haben möchte oder den Weg genauso gehen möchte wie auch als Spieler. Wenn nicht sogar noch erfolgreicher. Also das ist so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und um das genauso erfolgreich zu gestalten oder erfolgreicher, muss ich natürlich Head Coach werden. Und ich werde dieses Jahr 42. Es gibt einen sehr erfolgreichen Trainer, zum Beispiel in Berlin, der ist über 70, der Aito, der auch sehr, sehr erfolgreich ist. Also ich setze mir da keine Zeit. Es wird kommen. Also wenn irgendwann mal die Möglichkeit ist, hier bei Bayern, super. Wenn es irgendwo anders ist, dann mache ich mir keinen Zeitplan. Da gucke ich einfach und lasse es entwickeln. Aber wenn ich dann irgendwann mal mit meiner Trainerkarriere fertig bin, sollte auf dem Zettel zumindest stehen, Minimum selber Erfolg, vielleicht sogar noch besser.
Powerful Voices. Da steckt meine Power.
Jetzt heißen wir Powerful Voices. Du hast uns ganz am Anfang der Episode schon gesagt, ja, du musst auch manchmal im wortwörtlichen Sinne eine Powerful Voice haben und am Rand des Court schreien und laut sein. Was würdest du sonst jetzt zum Abschluss sagen? Was ist denn so deine Power? Was ist so dein Talent, deine Stärke, die dir vielleicht auch viel ermöglicht hat, was du geschafft hast bisher.
Mein Ehrgeiz, ich glaube auch die Geduld, weil ich glaube, man braucht Geduld. Man wird nicht von heute auf morgen irgendwie ein Profi, sondern das ist ein langer Prozess, ganz egal, wie talentiert man ist. Dann würde ich sagen, auch vielleicht mein zwischenmenschlicher Bereich, gerade auch im Jugendbasketball, auf die Spieler einzugehen in den jungen Jahren, 16 bis 19, was ja natürlich auch nochmal wichtig ist, die jetzt nicht nur wie ein Trainer zu attackieren und nur auf diesen Basketballbereich zu gehen, sondern ich glaube, dass das so auch meine Stärke ist, dass ich immer eine gute Connection zu Spielern aufbauen kann, auch wenn ich die sehr hart rannehmen muss oder auch mal laut werden muss oder auch mal extrem kritisieren muss. Ich glaube, da ist diese Ehrlichkeit extrem wichtig, die ich da auch meiner Meinung nach mitbringe. Also das sind so, glaube ich, Punkte, die, wenn ich das jetzt so selber beschreiben müsste, auf mich selbst, die da drauf zutreffen.
Demarin Desmond Green, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und vielen, vielen Dank, dass du uns hast mal so in das Leben eines Coaches und eines Profi-Basketballspielers, Sportlers hast reingucken lassen. Vielen, vielen Dank. Und ich sag's euch nochmal, wenn ihr uns Fragen stellen wollt zu unseren nächsten Gästen, dann folgt uns doch auf Instagram oder auf Facebook, Powerful Voices, der Podcast. Dort lassen wir euch immer wissen, wer als nächstes hier in unserem virtuellen Podcast-Studio sitzt, bis wir uns denn dann vielleicht auch wieder irgendwann so ganz real gegenüber sitzen können. Wir sind Powerful Voices. Nochmal vielen Dank an Demarin Desmond
Gerne.
Green.
Super.
Danke fürs Zuhören an euch. Ich bin Tina Gentner und ich sag einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Powerful Voices, der Podcast. Einfach abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.kulturbühne-spagat.de.